Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge von, also, wo ich Harry Potter Bücher lese. Und erstmal, es gab kein Intro heute, weil der Anfang der Folge ist wirklich etwas trauriger. Also es ist schon schlimm, aber es hat dann nichts eigentlich mit mir zu tun. Nur, seid ihr gegen Tierversuche? Weil ich habe mehrfach jetzt auf TikTok gesehen, da habe ich übrigens keinen richtigen Account halt. Also auf jeden Fall mit Tierversuchen mehrfach so, wo Tiere einfach mit Spritzen so getestet und ich habe es auch gegoogelt und es ist so schlimm. Und einmal wie, oh Gott, ich kann das nicht sagen, das ist wirklich echt traurig. Also, seid ihr gegen Tierversuche oder, also wenn ja, dann, weil das ist echt scheiße sowas. Weil Tiere haben auch ein Recht zu leben und so, ich bin wirklich ein großer Tierfreund und so. Und ja, es würde mich gerne mal interessieren, also es würde mich interessieren, ob ihr gegen Tierversuche seid. Aber okay, komm, darum geht es in der Folge nicht. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit Lesen. Viel Spaß. So, wir sind ja jetzt Kapitel 2 schon und das heißt, ein Fenster verschwindet. Fast 10 Jahre waren vergangen, seit die Dursleys eines Morgens die Haustür geöffnet und auf der Schwelle ihren Neffen gefunden hatten. Doch der Ligusterweg hatte sich kaum verändert. Wenn die Sonne aufging, tauchte sie dieselben fein säuberlich gepflegten Vorgärten in ihr Licht und ließ dasselbe Messingschild mit der Nummer 4 über der Tür erglimmen. Schließlich krochen ihre Strahlen ins Wohnzimmer. Ach, riecht geil immer noch. Dort sah er fast genauso aus wie an jedem Abend. Als Mr. Dursley im Fernsehen den unverheilenden Bericht über die Eulen gesehen hatte. Hey, was ist mit mir los? Nur die Fotos auf den Kaminsims führten einen vor Augen, wie viel Zeit verstrichen war. 10 Jahre zuvor hatten dort eine Menge Bilder gestanden, auf denen etwas, das an einen großen rosa Strandball erinnerte, zu sehen war und Bommelhüte in verschiedenen Farben trug. Doch Dudley Dursley war nun kein Baby mehr und jetzt zeigten die Fotos einen großen, blonden Jungen, mal auf seinem ersten Fahrrad, mal auf dem Rummelplatz Karussell fahrend, mal beim Computerspiel mit dem Vater und schließlich, wie ihn die Mutter knuddelte und küsste. Nichts in dem Zimmer ließ ahnen, dass in diesem Haus auch noch ein anderer Junge lebte. Doch Harry Potter war immer noch da. Er schlief gerade, aber nicht mehr lange. Seine Tante Petunia war schon wach und ihre schrille Stimme durchbrach die morgendliche Stille. »Aufstehen, aber Dali!« Mit einem Schlag war Harry hellwach. Noch einmal trommelte seine Tante gegen die Tür. »Aufstehen!« kreischte sie. Harry hörte, wie sie in die Küche ging und dort die Pfanne auf den Herd stellte. Er drehte sich auf den Rücken und versuchte, sich an den Traum zu erinnern, den er gerade noch geträumt hatte. Es war ein guter Traum. Ein fliegendes Motorrad war drin vorgekommen. Er hatte das merkwürdige Gefühl, den Traum schon einmal geträumt zu haben. Draußen vor der Tür stand jetzt schon wieder seine Tante. »Bist du schon auf den Beinen?« fragte sie. »Fast«, sagte Harry. »Beeil dich. Ich möchte, dass du auf den Schinken aufpasst. Und lass ihn ja nicht anbrennen. An Dadis Geburtstag muss alles tipptopp sein.« Harry stöhnte. »Was hast du gesagt?« keifte seine Tante durch die Tür. »Nichts, nichts.« »Dadis Geburtstag. Wie konnte er den nur vergessen haben?« Langsam kletterte Harry aus dem Bett und begann nach Socken zu suchen. Unter seinem Bett fand er ein paar, zupfte eine Spinne davon weg und zog sie an. Harry war an Spinnen gewöhnt, weil es im Schrank unter der Treppe von Spinnen wimmelte. Und in diesem Schrank schlief Harry. Als er angezogen war, ging er in den Flur entlang und betrat die Küche. Der ganze Tisch war über und über bedeckt mit Geburtstagsgeschenken. Offenbar hatte Dudley den neuen Computer bekommen, den er sich gewünscht hatte. Und der Rede gar nicht wert, auch noch den zweiten Fernseher und das Rennrad. Warum Dudley eigentlich ein Rennrad haben wollte, war Harry ein Rätsel. Denn Dudley war sehr dick und verabscheute Sport. Außer natürlich, wenn es darum ging, anderen eine reinzuhauen. Dudleys Lieblingsopfer war Harry. Doch den bekam man nicht so oft zu fassen. Man sah es Harry zwar nicht an, aber er konnte sehr schnell rennen. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass er in seinem dunklen Schrank lebte. Jedenfalls war Harry für sein Alter immer recht klein und dürr gewesen. Er sah sogar noch kleiner und dürrer aus, als er in Wirklichkeit war. Denn alles, was er zum Anziehen hatte, waren die abgelegten Klamotten Dudleys. Und der war etwa viermal so dick wie Harry. Harry hatte ein schmales Gesicht, knubbelige Knie, schwarze Haare und hellgrüne Augen. Er trug eine Brille mit runden Gläsern, die, weil Dudley ihn auf die Nase geschlagen hatte, mit viel Klebeband zusammengehalten wurde. Das Einzige, das Harry an seinem Aussehen mochte, war eine sehr feine Narbe auf seiner Stirn, die an einen Blitz erinnerte. Soweit er zurückdenken konnte, war sie da gewesen. Und seine allererste Frage an Tante Petunia war gewesen, wie es zu diesem Namen gekommen war. Durch den Autounfall, bei dem deine Eltern starben, hatte sie gesagt. Und jetzt hör auf zu fragen. Hör auf zu fragen. Das war die erste Regel, wenn man bei den Dudleys ein ruhiges Leben fristen wollte. Onkel Vernon kam in die Küche, als Harry gerade den Schinken umdrehte. Kämm dir die Haare, bellte er als Morgengruß. Etwa einmal die Woche spähte Onkel Vernon über seine Zeitung und rief, Harry müsste endlich mal zum Friseur. Harry müsste öfter zum Friseur gewesen sein als alle anderen Jungen in seiner Klasse zusammen. Doch es half nichts. Sein Haar wucherte einfach vor sich hin, wie ein wilder Garten. Harry beriet gerade Eier, als Dudley mit seiner Mutter in die Küche kam. Dudley sah Onkel Vernon auffällig ähnlich. Er hatte ein breites rosa Gesicht, nicht viel Hals, kleine, wässrige blaue Augen und dichtes blondes Haar. Das glatt auf seinen runden, fetten Kopf lag. Tante Petunia sagte oft, dass Dudley aussehe wie ein kleiner Engel. Harry sagte oft, Dudley sehe aus wie ein Schwein mit Perücke. Harry stellte die Teller mit Eier und Schinken auf den Tisch, was schwierig war, denn viel Platz gab es nicht. Dudley zählte unterdessen seine Geschenke. Er schlug eine Schnute. 36, sagte er und blickte auf zu Mutter und Vater. Das sind zwei weniger als letztes Jahr. Liebling, du hast Tante Mark das Geschenk noch nicht mitgezählt. Schau, es ist unter dem Großen von Mami und Daddy. Na gut, dann eben 37, sagte Dudley und lief rot an. Harry, der einen gewaltigen Wutanfall nach Art von Dudley kommen sah, schlang seinen Schinken so schnell wie möglich hinunter für den Fall, dass Dudley den Tisch umkippte. Auch Tante Petunia witzelte offenbar Gefahr, denn rasch sagte sie, und heute, wenn wir ausgehen, kaufen wir denn noch zwei Geschenke. Was sagst du nun, Spätzchen? Dudley dachte einen Augenblick nach, und das sah aus wie Schwerstarbeit. Schließlich sagte er langsam, dann habe ich 39, mein Dieter, sagte Tante Petunia. Oh, Dudley ließ sich auf den Stuhl plumpsen und grapschte nach einem Päckchen, von mir aus. Onkel Vernon gluckste. Der kleine Lummel will was sehen für sein Geld. Genau wie sein Vater. Braver Junge Dudley. Er fuhr mit der Hand durch Dudleys Haar. In diesem Moment klingelte das Telefon. Wir haben jetzt voll wenig gelesen. Okay, weiter. Tante Petunia ging an den Apparat, während Harry und Onkel Vernon Dudley dabei zusahen, wie er das Rennrad, eine Videokamera, ein ferngesteuertes Modellflugzeug, 16 neue Computerspiele und einen Videorekorder auspackte. Gerade riss er das Papier mit einer goldenen Armbanduhr, als Tante Petunia mit zornigem und besorgtem Blick zum Telefon zurückkam. Schlechte Nachrichten, Vernon, sagte sie. Mrs. Fig, okay, das steht hier wirklich. Also F-I-G-G, ich nenne sie einfach Mrs. Weil ich will nicht, weil ich das halt zu oft sage, dass mein Podcast gesperrt wird. Mrs. F hat sich ein Bein gebrochen. Sie kann ihn nicht nehmen. Unwirsch nickte sie mit dem Kopf in Harrys Richtung. Dudley klappte vor Schreck den Mund auf, doch Harrys Herz begann zu hüpfen. Jedes Jahr an Dudleys Geburtstag machten seine Eltern mit ihm und einem Freund einen Ausflug. Sie besuchten Abenteuerparks, gingen Hamburger essen oder ins Kino. Jedes Jahr blieb Harry bei Mrs. F., einer verrückten alten Dame, zwei Straßen weiter. Harry hasste es, dorthin zu gehen. Das ganze Haus riecht nach Kohl und Mrs. F. bestand darauf, dass er sich die Fotos aller Katzen ansah, die sie je besessen hatte. Und nun, sagte Tante Petunia und sah Harry so zornig an, als hätte er persönlich diese Unannehmlichkeit ausgeheckt. Harry wusste, er sollte ihm eigentlich leid tun, dass sich Mrs. F. ein Bein gebrochen hatte. Doch fiel ihm das nicht leicht, bei dem Gedanken, sich Tibbles, Snowy, Putty und Taffy erst sie dann in einem Jahr angucken zu müssen. Wir könnten Magda anrufen, schlug Onkel Vernon vor. Sei nicht albern, Vernon. Sie hasst den Jungen. Die Dudley sprachen oft über Harry, als ob er gar nicht da wäre, oder vielmehr, als ob er was ganz Widerwärtiges wäre. dass sie nicht verstehen könnten. Eine Schnecke vielleicht. Was ist mit, wie heißt die nochmal, deiner Freundin? Yvonne. Okay, keine Ahnung. Also steht ein Y und dann Wonne, keine Ahnung. Yvonne nenne ich jetzt mal. Yvonne? Ja, okay. Macht Ferien auf Mallorca, keine Ahnung. Sagt Tante Petunia Barsch. Richtiger Barsch, ey. Sagte Tante Petunia Barsch. Ihr könnt mich einfach hier lassen, schlug Harry hoffnungsvoll vor. Dann konnte er zur Abwechslung mal fernsehen, was er wollte und sich vielleicht sogar einmal über Dudleys kommen. Ja?
Einen Moment. Bis gleich. Also. Ja. Tante Petunia schaute, als hätte sie soeben in eine Zitrone gebissen. Und wenn wir zurückhören, liegt das Haus in Trümmern, raunzte sie. Ich werde das Haus schon nicht in die Luft jagen, sagte Harry, aber sie hörten ihm nicht zu. Ich denke, wir können ihn in den Zoo mitnehmen, sagte Tante Petunia langsam. Und ihn im Wagen lassen. Der Wagen ist neu, kommt nicht in Frage, dass er alleine drin bleibt. Dudley begann laut zu weinen. Er weinte zwar nicht wirklich, seit Jahren hat er nicht mehr wirklich geweint. Aber er wusste, wenn er eine Schnute zog und jammerte, würde ihm seine Mutter alles geben, was er wollte. Mein kleiner Daddybums, weine nicht. Mami wird nicht zulassen, dass er deinen Geburtstag verdirbt. Ich will nicht, dass er mitkommt, schrie Dudley zwischen den markerschütterten falschen Schluchzern. Er macht immer alles kaputt. Durch die Arme seiner Mutter hindurch warf er Harry ein gehässiges Grinsen zu. In diesem Augenblick läutete das es an der Tür. Ach du liebes Bisschen, da sind sie, rief Tante Petunia hellauf entsetzt. Und schon marschierte Dudleys bester Freund, Piers Polkis, in Begleitung seiner Mutter herein. Piers war ein magerer Junge mit einem Gesicht wie eine Ratte. Meist war es Piers, der den anderen Kindern die Arme auf den Rücken festhielt, während Dudley auf sie einschlug. Sofort hörte Dudley auf mit seinem falschen Weinen. Eine halbe Stunde später saß Harry, der sein Glück noch nicht fassen konnte, zusammen mit Piers und Dudley hinten im Wagen auf dem Weg zum ersten Zoobesuch seines Lebens. Onkel und Tante war einfach nichts Besseres eingefallen, doch bevor sie aufgebrochen waren, hatte Onkel Vernon Harry beiseite genommen. Ich warne dich, hatte er gesagt, und war mit seinem großen purpurroten Gesicht dem Harrys ganz nahe gekommen. Ich warne dich jetzt, Junge. Irgendwelche krummen Dinger? Auch nur eine Kleinigkeit und du bleibst von heute an bis Weihnachten im Schrank. Ich mache überhaupt nichts, sagte Harry. Ehrlich. Doch Onkel Vernon glaubt ihm nicht. Nie glaubt ihm jemand. Das Problem war, dass oft merkwürdige Dinge um Harry herum geschahen und er hatte einfach keinen Zweck, den Dursleys zu sagen, dass er nichts dafür konnte. Einmal, als Harry wieder einmal vom Friseur kam und so aussah, als sei er gar nicht dort gewesen, hatte sich Tante Petunia voll Überdruss eine Küchenschere gegriffen und sein Haar so kurz geschnitten, dass es am Ende fast eine Glatze hatte. Nur über der Stirn hatte sie noch etwas übrig gelassen, um diese schreckliche Narbe zu verdecken. Dudley hatte sich dumm und dämlich gedacht bei diesem Anblick, und Harry machte in dieser Nacht kein Auge zu beim Gedanken, wie es am nächsten Tag in der Schule ergehen würde, wo sie ohnehin schon wegen seiner ausgebeulten Sachen und seiner zusammengeklebten Brille hänselten. Am nächsten Morgen jedoch wachte er auf und fand sein Haar genauso vor, wie es gewesen war, bevor Tante Petunia es ihm abgesäbelt hatte. Dafür hatte er eine Woche Schrank bekommen, obwohl er versucht hatte zu erklären, dass er selbst nicht erklären konnte, wie das Haar so rasch wieder gewachsen war. Ein anderes Mal hatte Tante Petunia versucht, ihn zu einem ekligen alten Pulli von Dudley zu zwängen. Braun mit orange-roten Bommeln. Je verzweifelter sie sich mühte, über Harrys Kopf zu ziehen, desto enger schien er zu werden, bis er am Ende vielleicht doch in der Babypuppe gepasst hätte. Aber sicher nicht Harry. Tante Petunia gab sich schließlich mit der Erklärung zufrieden, er müsste wohl beim Waschen eingegangen sein. Und zu Harrys großer Erleichterung bestrafte sie ihn nicht. Andererseits wäre er in schreckliche Schwierigkeiten geraten, weil man ihn eines Tages auf dem Dach der Schulküche gefunden hatte. Dudleys Bonde hatte ihn wie üblich gejagt, als er auf einmal, und zwar ebenso verdutzt wie alle anderen, auf dem Kamin saß. Die Dursleys bekamen daraufhin einen sehr wütenden Brief von Harrys Schulleiterin zu lesen. Harry sei das Schulhaus emporgeklettert, doch alles, was er hätte tun wollen, war, wie er Onkel Vernon durch die verschlossene Tür seines Schranks zurief, hinter die großen Apfeleimer draußen vor der Küchentür zu springen. Vielleicht überlegte Harry, hatte ihn die Wand mitten im Sprung erfasst und hochgetragen. Doch heute sollte nichts schief gehen. Um den Tag bloß nicht in der Schule, seinen Schrank oder in Mrs. F. nach dem nach Kohl riechenden Wohnzimmer verbringen zu müssen, nahm er sogar die Gesellschaft von Dudley und Pierce in Kauf. Während der Fahrt beschwerte sich Onkel Vernon das bei Tante Petunia. Er beklagte sich gerne. Die Leute im Büro, Harry, der Stadtrat, Harry, die Bank und Harry waren nur einige seiner Lieblingsthemen. Heute Morgen waren es die Motorradfahrer. Jagen hier lang wie die Verrückten dieser jungen Rowdies, klagte er, als er ein Motorrad überholte. Ich habe von einem Motorrad geträumt, sagte Harry, der sich plötzlich wieder daran erinnerte. Es konnte fliegen. Onkel Vernon knallte beinahe in den Vordermann. Er drehte sich auf den Sitz ganz nach hinten um, das Gesicht wie eine riesige Scheibe rote Beete mit Schnurrbart, und schrie Harry an: Motorrad, flieg nicht! Dudley und Pierce wirrten. Das weiß ich, sagte Harry, es war ja nur ein Traum. Hätte er bloß nichts gesagt, dachte er. Wenn es etwas gab, was die Dursleys noch mehr hassten als seine Fragen, dann waren es die Geschichten über die Dinge, die sich nicht so verhielten, wie sie sollten. Egal, ob es nur ein Traum oder in einem Comic passierte. Sie glaubten offenbar, er könnte auf gefährliche Gedanken kommen. Es war ein sonniger Samstag und im Zoo drängelten sich die Familien. Die Dursleys kauften Dudley und Pierce am Eingang ein paar große Schokoeiskugeln, und weil die Frau im Eiswagen Harry mit einem Lächeln fragte, was denn der junge Mann bekomme, kaufen die ihm ein billiges Zitroneneis am Stiel. Das war auch nicht schlecht, dachte Harry und lutschte vor sich hin. Während sie einem Gorilla zuschauten, der sich am Kopf kratzte. Ja, ist ja nicht so, dass ich gerade einen Podcast mache. Ja, da bin ich auch wieder. Ich muss hier gerade mit dem Meerschweinchen füttern. Und ich habe was gesehen, nämlich hast du, also Tony Granger, ne, du hast mir wieder mal eine Nachricht geschickt. Richtig geil, auf jeden Fall. Und du sagtest ja, ich soll das ja mit den Stimmen probieren. Und du hattest einfach perfektes Timing, wie ich dir auch gerade eine Nachricht geschickt habe. Und ja, deshalb werde ich das direkt mit den Stimmen machen, weil er wollte, dass ich das auch mit den Stimmen mache. Und er konnte es auch sehr gut. Aber ja, auf jeden Fall von einer bestimmten Person. Und wir machen auch direkt weiter mit Stimmen. Oh mein Gott. Ich war, als ich das gesagt habe, gestern kurz davor, das wieder zu löschen, aber ich ziehe das jetzt durch. Wir müssen nur kurz gucken, wo wir sind. Oh nein. Ja, okay, doch, ist egal. Warte. Ja. Achso, ja. Das war auch nicht schlecht, dachte Harry und lutschte vor sich hin, während sie einen Gorilla zuschauten, der sich am Kopf kratzte und der, auch wenn er nicht blond war, Dudley erstaunlich ähnlich sah. Es war Harrys bester Morgen seit langem. Umsichtig ging er ein Stück hinter den Dursleys her, damit Dudley und Pierce, die sich um die Mittagszeit anfingen, sich zu langweilen, nicht wieder auf ihre Lieblingsbeschäftigung verfehlen, nämlich Harry zu verhauen. Sie aßen im Zoo-Restaurant, und als Dudley einen Wutanfall bekam, weil sein Eisbecher Hawaii nicht groß genug war, bestellte ihm Onkel Vernon einen neuen, und Harry durfte den ersten aufessen. Das war das gut zu viel, und im Nachhinein hatte Harry das Gefühl, er hätte es wissen müssen. Nach dem Mittagessen gingen sie ins Reptilienhaus. Hier drin war es kühl und dunkel, und entlang der Wände waren beleuchtete Sichtfenster eingelassen. Hinter dem Glas krabbelten und glitten alle Arten von Echsen und Schlangen über die Äste und Steine. Dudley und Pierce wollten die riesige, giftigen Kobras und die Pythonschlange sehen, die Menschen zerquetschen konnten. Schnell fand Dudley die größte Schlange, die es hier gab. Sie hatten sich zweimal um Onkel Vernons Wagen schlingen und ihm einen Mülleimer zerquetschen können. Doch offenbar war sie gerade nicht in der Stimmung. Tatsächlich löste sie vor sich hin. Dudley hatte die Nase gegen das Fenster gepresst und starrte wie gebannt auf die glänzenden braunen Windungen. Macht, dass sie... okay, warte. Macht euch bereit für den ersten Satz jetzt mit Stimme. Dudley, du hast es geschafft. Du bist als erstes dran. So, kurz hier wieder alles einrichten. So, Mini-Paluten. Du bist kommen natürlich auch neben mich. Mit Kapuze auf jeden Fall. Nee, gerade ohne. So, auf jeden Fall lege ich mich jetzt hin. So, okay, und jetzt kommt es. Also, wo war ich jetzt? So. Macht, dass sie sich bewegt, sagte er in quengelndem Ton zu seinem Vater. Onkel Vernon klopfte mit der Faust gegen das Glas, doch die Schlange rührte sich nicht. Mach's nochmal, befahl Dudley, und Onkel Vernon trommelte flink mit den Knöcheln auf das Glas, doch die Schlange schnarchte einfach weiter. Wie langweilig, klagte Dudley und schlurfte davon. Okay, ich weiß, ich bin noch nicht sehr gut darin, aber ich probiere es einfach weiter. Harry trat vor die Scheibe und ließ den Blick auf die Schlange ruhen. Es hat sie ihn nicht überrascht, wenn auch sie vor Langeweile gestorben wäre. Keine Gesellschaft, außer doofen Leuten, die mit den Fingern gegen das Glas trommelten und die den ganzen Tag störten. Das war schlimmer, als einen Schrank als Zimmer zu haben, wo die einzigen Besucher Tante Petunia war, die an der Tür hämmerte, um einen aufzuwecken. Doch zumindest bekam man den Rest des Hauses zu sehen. Die Schlange öffnete plötzlich ihre kleinen Perlaugen. Langsam, ganz allmählich, hob sie den Kopf, bis ihre Augen auf Höhe mit Harrys waren. Sie zwinkerte. Harry starrte sie an. Rasch blickte er über die Schulter, ob niemand zusah. Niemand. Er drehte sich wieder zur Schlange um und zwinkerte zurück.
Boah, jetzt müssen wir aufs Essen kommen. Okay, wir hören uns gleich wieder nach dem Essen. Ciao. Boah, ich habe gerade so dermaßen keine Lust, ey. Wir haben gerade so gefrühstückt, ganz normal, ne? Und jetzt sag ich ja nach dem Podcast so halb zwei so ungefähr. Machst du Mathe? Ich denke mir, ey, es ist gerade Wochenende, ne? Warum müssen wir das jetzt machen? Wir hatten 5 Tage Zeit unter der Woche. Und genau jetzt am Wochenende willst du was machen? Warum? Ey, ja, kein Bock. Okay, auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit Lesen. Ich muss nur gucken. Oh, scheiße. Oh, gut. Okay. Ich muss einmal kurz ein bisschen lauter machen. So. Okay, wo war ich jetzt? Wo war ich jetzt, Mann? Ja, okay, also. Harry starrte sie an. Rasch blickte er über die Schulter, ob jemand zusah. Niemand. Er drehte sich wieder zu der Schlange um und zwinkerte zurück. Die Schlange stieß mit dem Kopf in die Richtung Onkel Vernon und Dudley und rollte die Augen nach oben. Sie sah Harry mit einem Blick an, der eindeutig sagte, sowas muss ich den ganzen Tag ertragen. Ich weiß, murmelte Harry durch das Glas, wenn er auch nicht sicher war, ob die Schlange ihn hören konnte. Das muss ich wirklich auf die Palme bringen. Die Schlange nickte lebhaft. Woher kommst du eigentlich? fragte Harry. Die Schlange stieß mit ihrem Schwanz gegen ein kleines Schild nahe dem Fenster. Harry spähte auf die Inschrift. Boa Constrictor, Brasilien. War es schön dort? Wieder stieß die Schlange mit dem Schwanz gegen das Schild und Harry las weiter. Dieses Exemplar wurde im Zoo ausgebrütet. Oh, ich verstehe, du warst noch nie in Brasilien. Du warst noch nie in Brasilien? Die Schlange schüttelte den Kopf und plötzlich erschallte hinter Harry ein ohrenbetäubendes Rufen. Dass sie beide zusammen zucken ließ. Dudley, Mr. Dursley, kommt und seht euch das an! Kommt und seht euch diese Schlange an! Das glaubt ihr nicht, was sie tut! Dudley kam so schnell er konnte auf ihn zugewatschelt. Aus dem Weg, Mann! Aus dem Weg, Mann! Sagte er und stieß Harry in die Rippen. Harry, von dem Schlag ganz überrascht, fiel hart auf den Betonboden. Was nun kam, passierte so schnell, dass niemand sah, wie es geschah. Einen Moment lang drückten sich Pierce und Dudley ganz dicht gegen das Glas. Im nächsten Moment sprangen sie unter Schreckgeheul zurück. Harry setzte sich auf und nun stockte ihm der Atem. Die Glasscheibe am Terrarium der Boa Constrictor war verschwunden. Die große Schlange entrollte sich im Nu und schlängelte sich heraus auf den Boden. Im ganzen Reptilienhaus schrien die Menschen und rannten zu den Ausgängen. Als die Schlange an Harry vorbeiglitt, hätte er schwören können, dass eine leise, zischende Stimme sagte, Brasilien, ich komme. Tschüss, amigo. Der Obertierflieger des Reptilienhaus stand unter Schock. Aber das Glas, murmelte ständig vor sich hin. Was ist dem Glas geworden? Der Zoodirektor persönlich brühte Tante Petunia eine Tasse starken, süßen Tee und entschuldigte sich überschwänglich. Pierce und Dudley schnatterten nur noch. Soweit Harry es gesehen hatte, hatte die Schlange nichts getan, außer im Vorbeigleiten spielerisch nach ihren Fersen zu schnappen. Doch als sie alle wieder in Onkel Vernons Wagen saßen, erzählte ihnen Dudley, die Schlange hätte ihm fast das Bein abgebissen, während Pierce schwor, sie hätte versucht, ihn tot zu zerquetschen. Noch am schlimmsten für Harry war, dass Pierce, als er sich ein wenig beruhigt hatte, sagte, Harry hat mir ihr gesprochen, nicht wahr, Harry? Harry hat mit ihr gesprochen, nicht wahr, Harry? Onkel Vernon wartete, bis Pierce endgültig aus dem Haus war, bevor er sich Harry vorknüpfte. Er war so wütend, dass er kaum ein Wort hervorbrachte. Geh, Schrank, bleib, keinessen, konnte er gerade noch herauswürgen.
wofür er auf einem Stuhl zusammensackte und hatte Petunia ihm schleunigst einen großen Konak bringen musste. Harry lag noch lange wach in seinem dunklen Schrank. Hatte er doch nur eine Uhr. Er wusste nicht, wie spät es war, und er war sich nicht sicher, ob die Dursley schon schliefen. Bis es soweit war, konnte er nicht riskieren, in die Küche zu schleichen, um sich etwas zu essen zu holen. Fast 10 Jahre lebte er nun bei den Dursleys, solange er sich erinnern konnte, und es waren 10 elende Jahre gewesen. Schon als Baby war es er zu ihm gekommen, und seine Eltern waren bei einem Autounfall gestorben. Er konnte sich nicht erinnern, in diesem Auto gewesen zu sein, als der Unfall passierte. Manchmal, wenn er sich während der langen Stunden im Schrank ganz angeschränkt zu erinnern versuchte, tauchte ein unheimliches Bild vor seinen Augen auf. Ein blendender, heller Blitz aus grünem Licht und ein brennender Schmerz auf seiner Stirn. Das musste der Unfall gewesen sein, obwohl er sich nicht erklären konnte, wo all das grüne Licht herkam. Er konnte sich überhaupt nicht an seine Eltern erinnern. Onkel und Tante sprachen nie über sie. Und natürlich war es ihnen verboten, Fragen zu stellen. Im Haus gab es auch keine Fotos von ihnen. Als Harry noch jünger gewesen war, hatte er immer und immer wieder von einem unbekannten Verwandten geträumt, der kommen und ihn mitnehmen würde, aber das war nie wirklich geworden. Die Dursleys waren alles, was er noch an Familie hatte. Doch manchmal hatte er den Eindruck, oder vielleicht die Hoffnung, dass Unbekannte auf der Straße ihn zu kennen schienen. Sehr merkwürdig Unbekannte waren das übrigens. Einmal, als er mit Tante Petunia und Dudley beim Einkaufen war, hatte sich ein kleiner Mann mit einem violetten Zylinder vor ihm verneigt. Tante Petunia fragte Harry ganz entsetzt, ob er den Mann kenne, und schubste ihn und Dudley hastig aus dem Laden, ohne etwas zu kaufen. Ein anderes Mal hätte ihm eine wild aussehende, ganz in grün gekleidete alte Frau im Bus fröhlich zugewinkt. Und ein glatzköpfiger Mann mit einem sehr langen violetten Umhang hatte ihn doch tatsächlich mitten auf der Straße in die Hand geschüttelt und war dann, ohne ein Wort zu sagen, weitergegangen. Das Seltsame an all diesen Leuten war, dass sie zu verschwinden schienen, wenn Harry versuchte, sie genauer anzusehen. In der Schule hatte Harry niemanden. Jeder wusste, dass Dudleys Bande diesen komischen Harry Potter mit seinen ausgebeulten alten Klamotten und seiner zerbrochenen Brille nicht ausstehen konnte, und niemand mochte Dudleys Bande in die Quere kommen. Drittes Kapitel. Briefe von niemanden. Eigentlich mache ich hier mal bis zum nächsten Kapitel, aber ich habe gerade so Bock, weiter zu lesen, und deshalb lese ich jetzt weiter für euch. Und ich habe ja noch ein bisschen. Also. Briefe von niemanden. Die Flucht der brasilianischen Boa Constrictor hatte Harry vor bisher langste Strafe eingebracht. Als er den Schrank wieder verlassen durfte, hatten die Sommerferien begonnen. Dudley hatte seine neue Videokamera schon längst zertrümmert und sein Fenster des Flugzeugs zu Bruch geflogen. Also in der ersten Fahrt mit dem Rennrad hatte er die alte Mrs. F., als sie gerade auf ihrer Küche gestützt in die Gustavik überquerte, auf ihren Krücken gestützt in die Gustavik überquerte, auf den Haufen geradelt. Harry war froh, dass die Schule zu Ende war. Doch Dudleys Bande, die das Haus Tag für Tag heimsuchten, konnte er nicht entkommen. Piers, Dennis, Malcolm und Gordon waren allesamt groß und dumm, doch weil Dudley der größte und dümmste von allen war, war er der Anführer. Die anderen schlossen sich mit ausgesprochenem Vergnügen Dudleys Lieblingssport an, Harry jagen. Deshalb verbrachte Harry möglichst viel Zeit außer Haus und wanderte durch die Straßen. Das baldige Ende der Ferien war ein kleiner Hoffnungsschimmer. Im September würde er auf die höhere Schule kommen und zum ersten Mal im Leben nicht mehr mit Dudley zusammen sein. Dudley hatte einen Platz an Onkel Vernons alter Schule Auch Piers Polkis ging dorthin. Harry dagegen kam an die Stonewall High School, die Gesamtschule, in der Nachbarschaft. Dudley fand das sehr lustig. In Stowell steckte sie den Neuen am ersten Tag den Kopf ins Klo, eröffnete er Harry. Willst du mit hochkommen und schon mal üben? Nein, danke, sagte Harry. Das arme Klo hat noch nie etwas so fürchterlich wie deinen Kopf verschluckt. Vielleicht wird ihm schlecht davon. Dann rannte er los, bevor sich Dudley einen Reim darauf machen konnte. Oh, shit. Das ist natürlich bitter. Eines Tages im Juli nahm Tante Petunia Dudley mit nach London, um dort die Schuluniform fürs... Okay, gut. Meine Mutter kommt hier durch die ganze Zeit. Um dort die Schuluniform fürs Maltings zu kaufen.
Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche oder nicht. Keine Ahnung, ist auch nicht so schlimm.
Und jetzt Harry war Mrs. F. zurück. Mrs. F. war nicht... Okay, ich sag was anderes. Also Mrs. F. war das irgendwie dumm. Mrs. Fieg. Ach nee, das hört sich... Ich sag einfach weiter Mrs. F. Also... Mrs. F. war nicht mehr so übel wie früher. Harry erfuhr, dass sie sich den Fuß gebrochen hatte, als sie über eine ihrer Katzen gestolpert war. Und inzwischen schien sie von ihnen nicht mehr ganz so begeistert zu sein. Sie ließ Harry Fernsehen und reichte ihm ein Stück Schokokuchen. Der schmeckte, als hätte sie ihn schon etliche Jahre aufbewahrt. An diesem Abend stolzierte Dudley in seiner neuen Uniform unter den Augen der Eltern im Wohnzimmer umher. Die Jungen in Smeltings trugen kastanienbraune Fräcke, orangefarbene Knicker-Bockerhosen und flache Strohhüte, die sie Kreissägen nannten. Außerdem hatten sie knorrige Holzstöcke, mit denen sie sich, wenn der Lehrer nicht hinsah, gegenseitig Hiebe versetzten. Das galt als gute Übung für spätere Leben. Onkel Vernon musterte Dudley in den neuen Knickerbocker und grummelte etwas vom stolzesten Augenblick seines Lebens. Tante Petunia brach in Tränen aus und sagte, sie könnte es einfach nicht fassen, dass dies ihr süßer kleiner Dudley-Spatz sei, so hübsch und erwachsen, wie er aussehe. Harry wagte nicht auch nur ein Wort zu sagen. Möglicherweise hätte er sich schon zwei Rippen angeknackst, vor lauter Anstrengung nicht loszulachen. Am nächsten Morgen Als Harry zum Frühstück in die Küche kam, schlug ihm ein fürchterlicher Gestank entgegen. Offenbar kam er von einer großen E-Mail-Wanne, hier steht einfach E-Mail-Wanne, in der Spüle. Er trat näher, um sich die Sache anzusehen. In der grauen Wasser der Schüssel schwamm etwas, das aussah wie ein Bündel schmutziger Lumpen. Was ist das denn? fragte er Tante Petunia. Sie kniff die Lippen zusammen, wie immer, wenn er eine Frage zu stellen wagte. Deine neue Schuluniform. Nein, ich habe schon wieder vergessen, ey. Was ist das denn? Fragte er Tante Petunia. Sie kniff die Lippen zusammen, wie immer, wenn er eine Frage zu stellen wagte. Deine neue Schuluniform, sagte sie. Harry warf noch einen Blick in die Schüssel. Aha, sagte er. Ich wusste nicht, dass die so nass sein muss. Stell dich nicht so dumm an, kneifte Tante Petunia. Ich färbe ein paar alte Sachen grau für dich. Die sehen dann genauso aus wie die anderen. Das bezweifelte Harry ernsthaft. Er hielt es aber für besser, ihnen nicht zu widersprechen. Er setzte sich an den Tisch und versuchte nicht daran zu denken, wie er an seinen ersten Schultag in der Stonewall High aussehen würde. Vermutlich wie einer, der ein paar Fetzen alter Elefantenhaut trug. Dudley und Onkel Vernon kamen herein und beide hielten sich beim Gestank von Harrys neuer Uniform die Nase zu. Onkel Vernon schlug wie üblich seine Zeitung auf. Und Dudley knallte einen Smelting-Stock, den er immer noch bei trug, auf den Tisch. Die Klappe des Briefschlitzes quietschte und die Post klatschte auf die Türmatte. Hol die Post, Dudley, sagte Onkel Vernon. Nein, hol die Post, Dudley, sagte Onkel Vernon hinter seiner Zeitung hervor. Soll doch Harry sie holen. Hol die Post, Harry. Soll doch Dudley die holen. Knuff ihn mal mit seinem Smelting-Stock, Dudley. Harry wich dem Stock aus und ging hinaus, um die Post zu holen. Dreierlei lag auf der Türmatte. Eine Postkarte von Onkel Vernons Schwester Magda, die Ferien auf der Isle of Wight machte, ein brauner Umschlag, der wohl eine Rechnung enthielt, und ein Brief für Harry. Harry hob ihn auf und starrte auf den Umschlag. Sein Herz schwirrte wie ein riesiges Gummiband. Niemand hatte ihm je in seinem ganzen Leben einen Brief geschrieben. Wer konnte es sein? Er hatte keine Freunde, keine anderen Verwandten, es war nicht in der Bücherei angemeldet und hatte deswegen auch nie unhöfliche Aufforderungen erhalten, Bücher zurückzubringen. Doch hier war er, ein Brief, so klar adressiert, dass ein Fehler ausgeschlossen war. Mr. Harry Potter, im Schrank unter der Treppe, Ligusta Quir, Little Winging, Surrey, keine Ahnung. Dick und schwer war der Umschlag, aus gelblichem Pergament, und die Adresse war mit smaragdgrün Tinte geschrieben. Eine Briefmarke war nicht draufgeklebt. Mit zitternder Hand drehte Harry den Brief um und sah ein violettes Siegel aus Wachs, auf das ein Wappenschild eingeprägt war. Ein Löwe, ein Adler, ein Dachs und eine Schlange, die einen Kreis um den Buchstaben H schlossen. Beeil dich, Junge, rief Onkel Vernon aus der Küche. Was machst du da eigentlich draußen eigentlich? Briefbombenkontrolle? Er gluckste über seinen eigenen Scherz.
Harry kam in die Küche zurück, den Blick unverwandt auf den Brief gerichtet. Was hätte ich nicht gemacht? Erreichte Onkel Vernon die Rechnung und die Postkarte, setzte sich und begann langsam den gelben Umschlag zu öffnen. Onkel Vernon riss den Brief mit der Rechnung auf, schnaubte vor Abscheu und überflog die Postkarte. Magda ist krank, teilte Petunia mit. Hat eine faule Wellhornschnecke gegessen. Dad, sagte Dudley plötzlich. Dad, Harry hat etwas. Harry war gerade dabei, den Brief zu entfalten, der aus demselben schweren Pergament bestand wie der Umschlag, als Onkel Vernon ihm den Brief aus der Hand riss. Das ist für mich, rief Harry und versuchte, Onkel Vernon den Brief wegzuschnappen. Wer sollte dir denn schreiben? Höhnte Onkel Vernon. Warte mal. Lol. Egal, nee, doch nicht. Okay.
Egal.
Schüttelte das wer sollte dir denn schreiben? Höhnte Onkel Vernon, schüttelte das zusammengefaltete Blatt mit der Hand auseinander und begann zu lesen. Sein Gesicht wechselte schneller zu rot-grün als eine Verkehrsampel. Und es blieb nicht bei grün. Nach ein paar Sekunden war es gräulich weiß, wie ein alter Haferschleim. Petunia, stieß er keuchend hervor. Dudley grapschte nach dem Brief, um ihn zu lesen, aber Onkel Vernon hielt ihn hoch, so dass er ihn nicht zu fassen bekam. Tante Petunia nahm ihn neugierig in die Hand und las die erste Zeilen. Ein Moment lang sah sie so aus, als würde sie in Ohnmacht fallen. Sie griff sich an den Hals und gab ein würgendes Geräusch von sich. Vernon! Ach du lieber Gott! Vernon! Sie starrten einander an, als hätten sie vergessen, dass Harry und Dudley immer noch in der Küche waren. Dudley war es nicht gewohnt, ignoriert zu werden. Mit dem Smelling-Stock versetzte er seinem Vater einen kurzen, schmerzhaften Hieb auf den Kopf. »Ich will diesen Brief lesen«, sagte er laut. »Ich will ihn lesen«, sagte Harry wütend. »Er ist nämlich meiner.« »Raus hier, beide«, krächzte Onkel Vernon und stopfte den Brief in den Umschlag zurück. Harry rührte sich nicht vom Fleck. »Ich will meinen Brief«, rief er. »Lass mich sehen«, verlangte Dudley. »Raus!« brüllte Onkel Vernon, packte Harry und Dudley am Genick, warf sie hinaus in den Flur und knallte die Küchentür hinter ihnen zu. Prompt lieferten sich Harry und Dudley einen erbitterten, aber stummen Kampf darum, wer im Schlüsselloch lauschen durfte. Dudley gewann, und so legte sich Harry die Brille mit einem Ohr herabhängend, flach auf dem Boden, auf dem Bauch und lauschte an dem Spalt zwischen den Tür und Fußboden. »Vernon«, sagte Tante Petunia mit zitternder Stimme, »schau dir die Adresse an. Wie konnten sie nun wissen, wo er schläft? Sie beobachten noch nicht etwa unser Haus.« »Beobachten? Spionieren? Vielleicht verfolgen sie uns?« murmelte Onkel Vernon verwirrt. »Aber was sollen wir tun, Vernon? Sollen wir vielleicht antworten? Ihnen sagen, wir wollen nicht?« Harry konnte Onkel Vernons glänzende schwarze Schuhe die Küche auf- und abschreiten sehen. »Nein«, sagte er endlich. Tut mir leid, wenn ich nicht so gut lese. Meine Nase ist immer noch zu und ich bin halt noch nicht so krass richtig gut im Lesen. Auch wenn ich früher sehr viel gelesen habe und da einfach der King in der Schule war im Lesen. Auf jeden Fall in der Klasse. Nein, auf jeden Fall. Ja. Tut mir leid, wenn ich nicht so groß bin. Doch gut. Nein, wir tun so, als ob es nichts wäre. Als ob nichts wäre. Wenn sie keine Antwort bekommen, ja, das ist das Beste. Wir tun gar nichts. Aber ich will keinen davon im Haus haben, Petunia.
Als wir ihn aufnahmen, haben wir uns nicht geschworen, diesen gefährlichen Unsinn auszumetzen.
Als Onkel Vernon an diesem Abend vom Büro zurückkam, tat er etwas, was er nie zuvor getan hatte. Er besuchte Harry in seinem Schrank. »Wo ist mein Brief?«, sagte Harry. Kaum hatte sich Onkel Vernon durch die Tür gezwängt. »Wer schreibt denn mich?«
»Niemand. Es war nur versehentlich an dich adressiert«, sagte Onkel Vernon kurz angebunden. »Ich habe ihn verbrannt.«
»Es war kein Versehen«, rief Harry zornig. »Mein Schrank stand drauf.« »Ruhe«, schrieb Onkel Vernon und ein paar Spinnen fielen von der Decke. Er holte ein paar Mal tief Luft und zwang dann sein Gesicht zu einem recht schmerzhaft wirkenden Lächeln.
»Ja, Harry, wegen dieses Schrankiers. Deine Tante und ich haben darüber nachgedacht. Du wirst allmählich wirklich etwas zu groß dafür. Wir meinen, es wäre doch nett, wenn du in Dudleys zweites Schlafzimmer ziehen würdest.«
»Warum?«, sagte Harry.
»Keine dummen Fragen«, fuhr ihn der Onkel an.
»Bring dieses Zeug nach oben, aber sofort. Das Haus der Dursley hatte vier Schlafzimmer.
Eins für Onkel Vernon, eins und Tante Petunia, eins für Besucher, meist Onkel Vernons Schwester Magda, eins, in dem Dudley schlief und eins, in dem Dudley all seine Spielsachen und die Dinge aufbewahrt, die nicht mehr in sein erstes Schlafzimmer passen.
Harry musste nur einmal nach oben gehen und schon hatte er alle seine Sachen aus dem Schrank in das neue Zimmer gebracht. Er setzte sich aufs Bett und ließ den Blick kreisen. Fast alles hier drin war kaputt. Die einen Monat alte Videokamera lag auf einem kleinen, noch funktionierenden Panzer, den Dudley einmal über den Hund der Nachbarn gefahren hatte. In der Ecke stand Dudleys erster Fernseher. Als seine Lieblingssendung abgesetzt wurde, hatte er den Fuß durch den Bildschirm gerammt. Auch ein großer Vogelkäfig stand da, in dem einmal ein Papagei gelebt hatte, den Dudley in der Schule gegen ein echtes Luftgewehr getauscht hatte. Es lag mit durchgebogenem Lauf auf einem Regal, denn Dudley hatte sich darauf niedergelassen. Andere Regale standen voller Bücher. Das waren die einzigen Dinge in dem Zimmer, die aussahen, als wären sie noch nie angerührt worden. Von unten war Dudley zu hören, wie er seine Mutter anbrüllte. »Ich will ihn nicht da drin haben! Ich brauche dieses Zimmer!« »Er soll wieder ausziehen!« Harry seufzte und streckte sich auf dem Bett. Gestern noch hätte alles darum gegeben, hier oben zu sein. Heute wäre er lieber wieder in seinem Schrank mit einem Brief in der Hand, statt hier oben ohne ihn. Am nächsten Morgen beim Frühstück waren alle recht schweigsam. Dudley stand unter Schock. Er hatte geschrien, seinen Vater mit dem Smelthing-Stock geschlagen, sich absichtlich übergeben, seine Mutter getreten und seine Schildkröte durch das Dach des Gewächshauses geworfen. Aber sein Zimmer hatte er trotzdem nicht zurückbekommen. Harry dachte darüber nach, was gestern beim Frühstück geschehen war. Hätte er den Brief doch nur schon im Flur geöffnet, dachte er voller Bitterkeit. Onkel Vernon und Tante Petunia sahen sich unablässig mit düsterer Miene an. Die Post kam und Onkel Vernon, der offenbar versuchte, nett zu Harry zu sein, ließ Dudley auf sie holen. Sie konnten ihn hören, wer den ganzen Flur entlang mit seinem Smelling-Stock mal hierhin, mal dorthin schlug. Dann rief er, »Da ist schon wieder einer! Mr. Harry Potter! Das kleinste Schlafzimmer, Ligusterweg 4!« Mit einem erstickten Schrei sprang Onkel Vernon von seinem Stuhl hoch und rannte den Flur entlang. Harry dicht hinter ihm. Onkel Vernon musste Dudley zu Boden ringen, um ihn den Brief zu entwenden, was schwierig war, weil Harry und Onkel Vernon von hinten um den Hals gepackt hatte. Nach einem kurzen Gerangel, bei dem jeder ein paar saftige Schläge mit dem Smurfing-Stock einstecken musste, richtete sich Onkel Vernon nach Luftring auf und hielt Harrys Brief in der Hand. »Verschwinde in deinem Schrank! Ich meine, dein Zimmer!« japste Harry zu. »Dudley, geh! Ich bitte dich, geh!« Oben in seinem neuen Zimmer ging Harry auf und ab. Jemand wusste, dass er auf dem Schrank ausgezogen war und offenbar auch, dass er den ersten Brief nicht erhalten hatte. Das bedeutete doch gewiss, dass sie es wieder versuchen würden. Das nächste Mal würde er dafür sorgen, dass es klappte. Er hatte einen Plan ausgeheckt. Um 6 Uhr am nächsten Morgen klingelte der reparierte Wecker. Harry brachte ihn rasch zum Verstummen und zog sich leise an. Er durfte die Dursleys nicht aufwecken. Ohne Licht zu machen, stahl er sich die Treppe hinunter. Er wurde in der Ecke des Ligusterwegs auf den Postboten warten und sich die Briefe für Nummer 4 gleich geben lassen. Mit laut pochenden Herzen stahl er sich durch den dunklen Flur zur Haustür. Au! Harry machte einen Sprung in die Luft. Er war auf etwas Großes und Matschiges getreten, das auf der Türmatte lag. Etwas Lebendiges. Im ersten Stock gingen Lichter an und mit einem furchtbaren Schreck wurde Harry klar, dass das große, matschige Etwas das Gesicht seines Onkels war. Onkel Vernon hatte in einem Schlafsack vor der Tür gelegen, und zwar genau deshalb, um Harry daran zu hindern, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Er schrie Harry etwa eine halbe Stunde lang an und befahl ihm dann, Tee zu kochen. Niedergeschlagen schlurfte Harry in die Küche, als er zurückkam. In die Küche, und als er zurückkam, war die Post schon eingeworfen worden. Mitten auf den Schoß von Onkel Vernon. Harry konnte 3 mit großer grüner Tinte beschriftete Briefe erkennen. Ich will, begann er. Doch Onkel Vernon zerriss die Briefe vor seinen Augen mit kleinen Fetzen. An diesem Tag ging Onkel Vernon nicht zur Arbeit. Er blieb zu Hause und nagelte den Briefschlitz zu. Weißt du, erklärte er Tante Petunia mit dem Mund voller Nägel. Wenn du die, wenn sie die Briefe nicht zustellen können, würden sie es einfach bleiben lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt würden. Oh, diese Leute haben eine ganz merkwürdige Art zu denken, Petunia. Sie sind nicht wie du und ich, sagt Onkel Vernon und versucht, einen Nagel mit dem Stück Obstkuchen einzuschlagen. Das sind Tante Petunia so gebracht hatte. Am Freitag kamen nicht weniger als 12 Briefe für Harry. Da sie nicht in den Briefschlitz gelangen, waren sie unter der Tür durchgeschoben, zwischen Tür und Rahmen geklemmt oder durch das kleine Fenster der Toilette im Erdgeschoss gezwängt worden. Was mich wirklich interessieren würde, wer macht das? Also ich meine, wer von den Zauberern hat die Briefe so hingetan? Vielleicht wisst ihr es, also auf jeden Fall die Eulen liefern das ja. Aber ich glaube nicht, dass die Eulen das so unter der Tür, durch den Briefschlitz, durch Fenster so da durchklemmen, keine Ahnung. Also es würde mich wirklich mal interessieren, wer das macht. Falls ihr es wisst, könnt ihr mir irgendwie Bescheid sagen, ne? Ihr wisst ja aber jetzt wahrscheinlich schon, wie Nachricht, die ich tausendmal gesagt habe. Aber würde mich wirklich mal interessieren. Also. Wieder blieb Onkel Vernon zu Hause. Nachdem er alle Briefe verbrannt hatte, holte er sich Hammer, Nägel und Leisten und nagelte... nagelte die Spalten an Vorder- und Hintertür zu, sodass niemand hinausgehen konnte. Beim Arbeiten summte er Biber, Butzemann und zuckte beim kleinsten Geräusch zusammen. Am Samstag gerieten die Dinge außer Kontrolle. 24 Briefe für Harry fanden den Weg ins Haus, zusammengerollt im Inneren der 2 Dutzend Eier versteckt, die der völlig verdachtete Milchmann Tante Petunia durch das Wohnzimmerfenster hineingereicht hatte. Während Onkel Vernon wütend beim Postamt und bei der Molkerei anrief und versuchte, jemanden aufzutreiben, bei dem er sich beschweren konnte, zerschnitzelte Tante Petunia die Briefe in ihrem Küchenmixer. Wer zum Teufel will so dringend mit dir sprechen? Wer zum Teufel will so dringend mit dir sprechen? Fragte Dudley Harry ganz verdutzt. Mann, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt hinlegen soll. Ich will eigentlich jetzt setzen, aber es geht nicht. Als sich Onkel Vernon am Sonntagmorgen in den Frühstückstisch setzte, sah er müde und ziemlich erschöpft, aber glücklich aus. Keine Post an Sonntagen, gemahnte er sich fröhlich, während er seine Zeitung mit Marmelade bestrich. Keine verfluchten Briefe heute. Während er sprach, kam etwas pfeifend durch den Küchenkamin heruntergesaust und knallte gegen seinen Hinterkopf. Einen Augenblick später kamen 30 oder 40 Briefe wie Kugeln aus dem Kamin geschossen. Die Dursleys gingen in Deckung, doch Harry hüpfte in der Küche hin und her und versuchte, einen Brief zu fangen. Raus! Raus! Onkel Vernon packte Harry um die Hüfte und warf ihn hinaus in den Flur. Als Tante Petunia und Dudley mit dem Arm über dem Gesicht hinausgerannt waren, knallte Onkel Vernon die Tür zu. Sie konnten die Briefe immer noch in der Küche rauschen und gegen die Wände und den Fußboden klatschen hören. Das reicht, sagte Onkel Vernon. Er versuchte ruhig zu sprechen, zog jedoch gleichzeitig große Haarbüschel aus seinem Schnurrbart. Ich möchte, dass ihr euch alle 5 Minuten hier einfindet, bereit zur Abreise. Wir gehen, packt ein paar Sachen ein und keine Widerrede. Mit nur einem halben Schnurrbart sah gefährlich aus, dass niemand ein Wort zu sagen wagte. 10 Minuten später hatten sie sich durch die Bretter von nackten Türen gezwängt, saßen im Wagen und sausten Richtung Autobahn davon. Auf dem Rücksitz wimmerte Dudley vor sich hin. Sein Vater hatte ihm links und rechts eine geknallt, weil er sich aufgehalten hatte, mit dem Versuch, seinen Fernseher, den Videorekorder und den Computerspiel in seine Sporttasche zu packen. Sie fuhren. Selbst Tante Petunia wagte sich nicht zu fragen, wo sie hinfuhren. Hin und wieder machte Onkel Vernon scharf kehrt und fuhr dann eine Weile in die entgegengesetzte Richtung. Schütteln Sie ab, murmelte er immer dann, wenn er umkehrte. Den ganzen Tag über hielten sie nicht einmal an, um etwas zu essen oder zu trinken. Als die Nacht heranbrach, war Dudley am Brüllen. In seinem ganzen Leben hatte er noch nie so einen schlechten Tag gehabt. Er war hungrig, er hatte 5 seiner Lieblingssendungen im Fernsehen verpasst und er hatte noch nie so lange Zeit verbracht, ohne am Computer einen Außerirdischen in die Luft zu jagen. Nächste Seite. Endlich machte Onkel Vernon vor einem düster aussehenden Hotel am Rande einer großen Stadt halt.
Dudley und Harry teilten sich ein Zimmer mit Doppelbett und feuchten, mutrigen Decken. Dudley schnarchte, aber Harry blieb wach. Er saß auf der Fensterbank und blickte hinunter auf die Lichter der vorbeifahrenden Autos und dachte lang nach. Am nächsten Morgen frühstückten sie muffige Cornflakes und kalte Dosentomaten auf Toast. Kaum waren sie fertig, trat die Besitzerin des Hotels an ihren Tisch. Verzeihen Sie, aber ist einer von Ihnen Mr. Harry Potter? Es ist nur, ich habe ungefähr 100 von diesen Dingen am Empfangsschalter. Sie hielt einen Brief hoch, so dass sie mit grüner Tinte geschrieben Adresse lesen konnten. Mr. Harry Potter, Zimmer 17, Hotel zum Bahnblick, Coke Ward. Harry schnappte sich nach dem Brief, doch Onkel Vernon schlug seine Hand weg. Die Frau starrte ihn an. Ich nehme sie, sagte Onkel Vernon, stand rasch auf und folgte ihr aus dem Speisezimmer. Ich muss einmal kurz meinen Platz wechseln. Also nach unten gehen, kurz. Ich bin gerade nämlich gerade auf meinem Hochbett. Oh, wir sind schon Seite 50. Von Seite... Oh, Scheiße. Von Seite... Also es geht... Wir sind Seite 50. Es geht bis über 300. Wird noch ein bisschen dauern. Wir sind jetzt einfach erst auf Seite 50. Aber komm, ich zieh das durch. Für Fortnite. Nein, war ein Spaß. Natürlich nicht für Fortnite. Doch, Fortnite ist cool. Also ich spiele Fortnite noch nicht, aber ich darf nicht. Also ich spiele schon ein paar Mal hier zu Hause. Wir haben es schon, aber ich habe halt noch keinen richtigen eigenen Account. Und ja, jetzt geht's weiter. So. Okay. Jetzt bin ich da unten. So. Ich nehme sie, sagte Onkel Vernon, stand rasch auf und folgte ihr aus dem Speisezimmer. Wäre es nicht besser, wenn wir einfach nach Hause fahren würden, Schatz? Schlug Tante Petunia einige Stunden später mit schüchterner Stimme vor. Doch Onkel Vernon schien sie nicht zu hören. Keiner von ihnen wusste, wohin, wonach genau er suchte. Er fuhr sie in einen Wald hinein, stieg aus, sah sich um, schüttelte den Kopf, setzte sich wieder ins Auto und weiter ging's. Deshalb dasselbe geschah inmitten eines ungepflügten Ackers. Auf halbem Weg über eine Hängebrücke und auf der obersten Ebene eines mehrstöckigen Parkhauses. Danny ist verrückt geworden, nicht wahr? Fragte Dudley spät am Nachmittag mit dumpfer Stimme Tante Petunia. Onkel Vernon hatte an der Küste geparkt. Sie alle im Wagen eingeschlossen und war verschwunden. Es begann zu regnen. Große Tropfen kletterten auf das Wagendach. Dudley schniefte. Es ist Montag, erklärte er seiner Mutter. Heute kommt der große Umberto. Ich will dahin, wo sie einen Fernseher haben. Montag, das erinnerte Harry an etwas. Wenn es Montag war, und meist konnte man sich auf Dudley verlassen, wenn es um die Wochentage ging, und zwar wegen des Fernsehens, dann war morgen Dienstag, Harrys 11. Geburtstag. Natürlich waren seine Geburtstage nie besonders lustig gewesen. Letztes Jahr hatten ihm die Dursleys einen Kleiderbügel und ein paar alte Socken von Onkel Vernon geschenkt. Trotzdem, man wird nicht alle jeden Tag 11. Onkel Vernon kam zurück mit einem Lächeln auf dem Gesicht. In den Händen trug er ein langes, schmales Paket, doch auf Tante Petunias Frage, was er gekauft habe, antwortete er nicht. Ich habe den idealen Platz gefunden, sagte er. Kommt, alle aussteigen. Draußen war es sehr kalt. Onkel Vernon wies hinaus aufs Meer, wo sich in der Ferne ein großer Felsen zu erkennen war. Auf diesen Felsen thronte die schäbige kleine Hütte, die schäbigste kleine Hütte, die man sich vorstellen konnte. Eins war sicher, einen Fernseher gab es dort nicht. Sturmwarnung für heute Nacht, sagte Onkel Vernon schadenfroh und klatschte in die Hände. Und dieser Gentleman hier hat sich freundlicherweise bereit erklärt, um sein Boot zu leihen. Ein zahnloser alter Mann kam auf sie zugehumpelt und deutete mit einem recht verschmitzten Grinsen auf ein altes Ruderboot im starkgrauen Wasser unter ihnen. Ich habe schon einige Futterrationen besorgt, sagte Onkel Vernon. Also alles an Bord. Im Boot war es bitterkalt. Eisige Gischt und Regentropfen krochen ihnen über die Rücken hinunter und ein frostiger Wind peitschte über ihr Gesicht. Nach Stunden, so kam es ihnen vor, erreichten sie den Fels, wo sie Onkel Vernon rutschend und schlitternd zu dem heruntergekommenen Haus führte. Innen sah es fürchterlich aus. Er stank durchdringend nach Seetang. Der Wind pfiff durch die Ritzen der Holzwände und die Feuerstelle war nass und leer. Es gab nur zwei Räume. Onkel Vernons Ration stellten sie
sich als eine Packung Cracker für jeden und 4 Bananen heraus. Ja. Er versuchte ein Feuer zu machen, doch die leeren Crackerschachteln gaben nur Rauch von sich und schrumpelten zusammen. Jetzt könnte ich ausnahmsweise mal einen dieser Briefe gebrauchen, Leute, sagte er fröhlich. Er war bester Laune. Offenbar glaubte er, niemand hätte eine Chance, sie hier im Sturm zu rächen und die Post zuzustellen. Harry dachte im Stillen das Gleiche, doch der Gedanke munterte ihn überhaupt nicht auf. Als die Nacht hereinkam, kam der versprochene Sturm um sie herum mächtig in Fahrt. Gischt von hohen Wellen spritzte gegen die Wände der Hütte und ein zorniger Wind spritzte gegen die Wände der Hütte und ein zorniger Wind rüttelte an den schmutzigen Fenstern. Tante Petunia fand ein paar nach Aal riechender Leintücher und machte Dudley auf dem mottenzerfressenen Sofa ein Bett zurecht. Sie und Onkel Vernon gingen ins zerlumpte Bett nebenan und Harry musste sich das weichste Stück Fußboden suchen und sich unter der dünnsten, zerrissensten Decke zusammenkauern. Die Nacht drückte vor und immer wütender blies der Sturm. Harry konnte nicht schlafen. Er bimmerte und wälzte sich hin und her, um es sich bequemer zu machen, und sein Magen rührte voll Hunger. Dudleys Schnarchen ging im rollenden Donnern unter. Das kurz vor Mitternacht, wo war ich jetzt? Dudleys Schnarchen ging im rollenden Donnern unter, das kurz vor Mitternacht anhob. Der Leuchtzeiger von Dudleys Uhr, der in seinem dicken Handgelenk vom Sofarand herunterbaumelte, sagte Harry, dass es in 10 Minuten 11 Jahre alt sein würde. Er lag da und sah zu, wie sein Geburtstag ticken näher rückte. Ob die Dursleys überhaupt an ihn denken würden, fragte er sich, wo der Briefschreiber jetzt wohl war. Noch 5 Minuten. Harry hörte draußen etwas knacken. Hoffentlich kam das Dach nicht herunter, auch wenn ihm dann vielleicht wärmer sein würde. Noch 4 Minuten. Vielleicht war das Haus von Legusterweg, weil sie zurückkam, so vollgestopft mit Briefen, dass er auf die ein oder andere Weise einen davon stibitzen konnte. Noch 3 Minuten. War es das Meer, das so hart gegen die Felsen schlug? Und noch 2 Minuten. Was war das für ein komisches, malmendes Geräusch? Zerbrach der Fels und stürzte ins Meer? Noch 1 Minute und er war 11. 30 Sekunden. 20. 10. 9. Vielleicht sollte er Dudley aufwecken, einfach um ihn zu ärgern. 3. 2. Eine Bumm! Die ganze Hütte erzitterte. Mit einmal saß Harry kerzengerade da und starrte auf die Tür. Draußen war jemand und klopfte. Kapitel 3. Wartet kurz. Okay, Kapitel 3. Der Hüter der Schlüssel. Bumm! Wieder klopfte es. Dudley schreckte aus dem Schlaf. Wo ist die Kanone? Sagte er dumpf. Wo ist die Kanone? Sagte er dumpf. Hinter ihnen hörten sie ein lautes Krachen. Okay, Vernon kam hereingestolpert. In den Händen hielt er ein Gewehr. Das war also in dem langen, schmalen Paket gewesen, das er mitgebracht hatte. Wer da? Rief er. Ich warne Sie, ich bin bewaffnet. Einen Augenblick lang war alles still. Dann Splitter. Die Tür wurde mit solcher Wucht eingetroffen, dass sie glatt weg aus den Angeln sprang und mit einem ohrenbetäubenden Knall auf dem Boden landete. In der Türöffnung stand ein Riese von Mann. Sein Gesicht war fast gänzlich von einem langen, zottigen Haarmähne und einer wilden, struppigen Bart verdeckt. Doch man konnte seine Augen erkennen, die unter all dem Haar schimmerten, wie schwarze Käfer. Dieser Riese zwängte sich in die Hütte, den Rücken gebeugt, so dass sein Kopf die Decke nur streifte. Er bückte sich, stellte die Tür aufrecht und setzte die mit leichter Hand wieder in den Rahmen ein. Der Lärm des Sturms draußen ließ etwas nach. Er wandte sich um und blickte sie an. Könnte eine Tasse Tee vertragen. War keine leichte Reise. Er schritt hinüber zum Sofa, auf dem der vor Angst versteinerte Dudley saß. Beweg dich, Klopf, sagte der Fremde. Klops, sagte der Fremde. Dudley quiekte und rannte hinter den Rücken seiner Mutter, die sich voller Angst hinter Onkel Vernon zusammenkauerte. Und hier ist Harry, sagte der Riese. Harry blickte hinauf in sein grimmiges, wildes Gesicht und sah, dass sich die Fältchen um seine Käferaugen zu einem Lächeln gekräuselt hatten. Moment. Letztes Mal, als ich dich gesehen habe, warst du noch ein Baby, sagte der Riese. Du siehst deinem Vater mächtig ähnlich, aber die Augen hast du von deiner Mom. Onkel Vernon gab ein merkwürdiges, kratzendes Geräusch von sich. Ich verlange, dass sie auf der Stelle verschwinden, sagte er. Das ist Hausfriedensbruch. Ach, halt den Mund da, Dursley, du Oberflaume, sagte. Ich liebe diesen Spruch von Hagrid. Er streckte den Arm über die Sofalehne hinaus, riss das Gewehr aus Onkel Vernons Händen, verdrehte den Lauf, als wäre es Gummi, zu einem Knoten und warf es in die Ecke. Onkel Vernon machte abermals ein merkwürdiges Geräusch wie eine getretene Maus. Der jedenfalls, Harry, sagte der Riese und kehrte den Dursleys den Rücken zu. Einen sehr herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hab ich was für dich. Vielleicht habe ich zwischendurch mal drauf gesessen, aber er schmeckt sicher noch gut. Aus der Innentasche seines schwarzen Umhangs zog er eine etwas eingedellte Schachtel. Harry öffnete sie mit zitternden Fingern. Ein großer, klebriger Schokoladenkuchen kam zum Vorschein, auf dem mit grüner Zuckerguss herzlichen Glückwunsch Harry geschrieben stand. Harry sah zu dem Riesen auf. Er wollte eigentlich Danke. Oh, einen Moment. Okay, ich muss wirklich mal gucken, wie lange die Folge schon geht, weil irgendwann muss ich wirklich Schluss machen. Ach du Scheiße. Da geht aber eine Stunde. Letzte Seite. Herzlichen Glückwunsch sagen. Aber auf dem Weg zum Mund gingen die Worte verloren und standen. Und statt dessen sagte er: Wer bist du? Der Riese gluckste. Wohl wahr. Hab mich nicht vorgestellt. Rubus Hagrid. Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Er streckte eine gewaltige Hand aus und schüttelte Harry den ganzen Arm. Was? Okay, nein, Leute, ganz ehrlich, ich mache jetzt Schluss. Das dauert jetzt schon über eine Stunde. Und ja, tschüss.